So. Jetzt? Alles. Also gut, nochmal. Technische Panne. Guten Morgen von meiner Seite hier in den Saal und auch raus zu euch an den Endgeräten, die ihr jetzt einfach genötigt seid, durch diese Zeit, wo wir gerade sind, den Gottesdienst von zu Hause aus zu verfolgen. Unser Gebet heute Morgen vor dem Gottesdienst war, dass ihr genauso von der Atmosphäre hier im Gottesdienst profitiert, wie wenn ihr da seid. Und wir hoffen, ja, dass Gott es einfach bewirkt, weil wir das nicht tun können, aber er. Ja, heute Morgen habe ich den Predigtdienst. Ich wurde da schon längst gefragt, wann ich denn wieder predige, und habe mich dann für den späteren Termin am 10. Januar entschieden. Aber ich musste dann feststellen, so kurz vor Weihnachten, ja, der 10. Januar ist gar nicht mehr so weit und ich weiß noch gar nicht, über was ich predigen soll. Und dann hat Gott zu mir geredet. Ganz praktisch, wir haben beim EJW in Nagold eine Weihnachtsfamilienkiste bestellt. Es war eine Holzkiste mit Ideen dazu drin verpackt, wie man Weihnachten in der Familie feiern kann, ohne dass man einen Gottesdienst auswärts besuchen kann. Und da hat Gott zu mir hierdurch gesprochen. Die, wo regelmäßig im Gottesdienst sind, wissen, dass ich erst vor kurzem gepredigt habe über das Rohr, das geknickt ist, aber das ja nicht zerbrechen wird. Aber das ist kein Rohr, das ist ein Strohhalm. Und vielleicht lese ich euch die Geschichte am Ende meiner Predigt noch vor. Es ging um einen Strohhalm in dieser Geschichte. Und Strohhalm steht manchmal so für die letzte Hoffnung, die man hat. Dann greift man nach einem Strohhalm. Und mein Thema heute Morgen ist Hoffnung. Und wenn Dani jetzt vorhin gesagt hat, wie wenig Menschen zuversichtlich in dieses Jahr 2021 gestartet sind, ja, wir brauchen Hoffnung. Und ich habe selten einen Jahreswechsel erlebt, wo einem so oft Hoffnung und Zuversicht für das neue Jahr gewünscht worden ist. Ja? Hoffnung und Zuversicht, dass wir diesen Covid-19 besiegen, dass die Impfung kommt, dass das Leben sich wieder normalisiert, dass die Schulen aufgehen mit Präsenzunterricht, dass wir gesund bleiben. All dafür wurde uns Hoffnung gewünscht. Hoffnung. Hoffnung weckt Kraft, Durchhaltevermögen. Hoffnung gibt eine Perspektive. Ja, da ändert sich mal was. Und zum Einstieg möchte ich mit euch mal den Begriff Hoffnung etwas anschauen. Hoffnung in unserer Gesellschaft. Was wird eigentlich mit Hoffnung ausgedrückt so im Alltag, wenn man von Hoffnung redet? Hoffnung ist laut Wikipedia eine zuversichtliche innere Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht. Das ist eigentlich Hoffnung in unserem Alltagsgebrauch, in unserem alltäglichen Sprachgebrauch. Und diese Hoffnung und das, was man sich wünscht, was eintritt, das kann ein Ereignis sein oder aber auch ein grundlegender Zustand, wie zum Beispiel die Hoffnung, gesund zu bleiben. Und was ich sehr interessant fand im Deutschen, das ist, dass wenn wir das Wort Hoffnung im Singular verwenden, dann drückt es etwas Positives aus. Ja, ich habe Hoffnung. Ich setze meine Hoffnung darauf. Wenn wir aber von Hoffnungen reden, im Plural, dann ist es, außer vielleicht, wenn es um Medaillenhoffnungen geht, eher negativ. So dieser Ausspruch, da brauchst du dir gar keine Hoffnungen machen. Ist mir noch nie aufgefallen, aber das hat mich echt beschäftigt. Wir halten also fest, in unserem alltäglichen Sprachgebrauch ist Hoffnung eine positive Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht. Hört sich für mich jetzt nicht unbedingt wirklich so hoffnungsvoll an. Wie sieht es jetzt in unserem Glaubensleben aus und speziell auch im Christentum? Im Alten Testament wird mit Hoffen ausgedrückt, dass man auf etwas gespannt ist, etwas erwartet, wartet, darauf harrt, also dran bleibt, aber auch sich darauf vertraut und verlässt, dass es kommt. Und es ist viel, viel mehr als so eine vage Annahme, dass das, was ich wünsche, eintritt. Und es liegt daran, dass im Alten Testament die Grundlage für das Hoffen in der Persönlichkeit Gottes liegt. In ihm selbst. Und in der Zuversicht darauf, dass Gott treu ist, seine Bundestreue einhält, seinen Bund, den er mit Israel geschlossen hat und seine Verheißungen erfüllen wird. Und da merken wir schon, dass das die Hoffnung, die wir zum alltäglichen Gebrauch verwenden, eigentlich was ganz anderes ausdrückt, als das, was uns die Bibel lehren möchte. Und das, dass dieses Vertrauen und diese Hoffnung auf Gott ausgerichtet zu sein, das ist auch ein ganz großer Unterschied zu einem positiven Denken als Methode, als abstraktes Prinzip. Es geht in dem Bereich Hoffnung in der Bibel um mehr als positive Gedanken zu haben. Es geht um ein Hoffen auf Gott. Und es ist was Persönliches zwischen Gott und dem Einzelnen. Etwas Persönliches, etwas Beziehungstechnisches. Das ist keine nüchterne Methode, kein Automat. Da passiert etwas in der Begegnung miteinander. Es ist kein Prinzip, es ist eine lebendige Beziehung. Und in Jesaja 40, 31 gibt es einen sehr bekannten Vers. Ich möchte euch ermutigen, mal auch die Verse daheim zu lesen, die davor geschrieben sind. Weil da geht es nämlich um die Größe Gottes, die da beschrieben wird. Und es endet mit dem Ausspruch, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Hey, das ist eine Hoffnung, die wir alle brauchen gerade. In dieser Zeit, wo wir leben, wo alles so niedergedrückt ist. Im Mittelpunkt dieser Hoffnung steht aber nicht so sehr das Ereignis, dass irgendwas passiert, sondern im Mittelpunkt steht die Abhängigkeit zu Gott. Die auf den Herrn hoffen. Es drückt eine vertrauensvolle Abhängigkeit aus, keine aus Angst. Hoffnung hat hier sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und in der Vorbereitung zu der Predigt heute habe ich festgestellt, in verschiedenen Bibelübersetzungen wird Hoffen und Vertrauen immer wieder gewechselt und verwendet. Und da ist mir einfach wichtig geworden, dass es in der Bibel beim Verwenden von Hoffnung um mehr geht als eine vage Annahme. Dass etwas eintreten könnte. Es geht um das, um die Beziehung zu Gott hin, um das Vertrauen in ihn. Es geht um eine Hoffnung, die geknüpft ist an die Person Gottes. Und diese Hoffnung besteht nicht auf ein Ereignis hin, sondern unabhängig von einem Ereignis. Es geht hier darum, sein Vertrauen in Gott zu setzen. Nicht in dem, was Gott tut in erster Linie, sondern in erster Linie in sein Sein, in sein Wesen, in seinen Charakter. Denn sein Sein, seine Persönlichkeit, sein Wesen und sein Charakter bestimmen auch sein Handeln. Und es ist somit viel wertvoller, auf diese Person Gottes zu hoffen und zu vertrauen, als nur auf ein bestimmtes Eingreifen. Eine bestimmte Art und Weise, wie ich es gerne hätte, wie er beispielsweise mein Problem löst. Mir ist da eingefallen aus dem Alten Testament die Geschichte, als Israel mal wieder von den Philistern angegriffen wurde. Eli war hoher Priester und seine Söhne Hophni und Phinehas, Eli war schon wirklich alt, und Hophni und Phinehas haben den Priesterdienst versehen. Und sie wurden mal wieder angegriffen. Und die Philister waren so viel mehr. Und dann haben sie gesagt, oh, wir vertrauen unserem Gott. Und es hat nicht so funktioniert. Und dann haben sie gesagt, wisst ihr was, wir nehmen jetzt die Bundeslade mit aufs Schlachtfeld. Weil das ist dieses Symbol der Herrlichkeit Gottes, der Gegenwart Gottes. Und wir nehmen das mit aufs Schlachtfeld und dann werden wir gewinnen. Und da haben sie eigentlich gar nicht ihr Vertrauen auf den Herrn gesetzt. Sondern sie haben einfach gesagt, also wenn Gott auf unserer Seite ist, dann müssen wir gewinnen und dann müssen wir jetzt was tun, damit Gott wirklich gar keine andere Chance hat, so zu handeln und uns den Sieg zu geben. Und das ist, glaube ich, nicht die Hoffnung auf den Herrn setzen, sondern das ist die Hoffnung darauf setzen, dass das eintritt, was ich möchte. Und ich bringe Gott an den Punkt, dass er gar nicht anders kann, weil das ist ja ein Unding, dass die Bundeslade verloren geht. Und genau das ist aber passiert, weil Gott sich nicht erpressen lässt. Und da, glaube ich, haben wir was zu lernen. Hab auch ich, vielleicht ihr nicht, aber ich ganz bestimmt was zu lernen. Dass ich mein Vertrauen auf die Person Gottes setze und nicht auf das Ereignis. Ich hatte ein Gespräch mal, so vor einem halben Jahr, über Hoffnung. Und in dem Gespräch, ja, es ist schon länger her, ein Dreivierteljahr. Es ging damals darum, wir hatten in Urlaub als Familie in Berlin geplant und dann kam der Lockdown. Und ich bin eigentlich ein optimistischer Mensch, ja, und gehe eigentlich die Dinge positiv an. Es gibt aber auch weniger optimistische Menschen und die sagen mir dann, ich mache mir lieber nicht zu viel Hoffnung, dann bin ich hinterher nicht so enttäuscht. Und das scheint ja auch zu stimmen, ne? Aber der Fakt ist, auch in der Zeit, wo ich voller Hoffnung darauf zugehe, erlebe ich Kraft, erlebe ich Freude, erlebe ich Vorfreude. Und wenn ich mir die Hoffnung gar nicht mache, erlebe ich das ja auch nicht. Und ich habe das so ein bisschen mit der Frau, die mir da gegenüber saß, so ein bisschen erörtert und habe gesagt, ist das jetzt eigentlich richtig, dass ich mir so Hoffnung mache darauf, dass es vielleicht doch klappt oder dass es funktioniert? Und sie hat mir dann gesagt, können Sie denn selbst irgendwas aktiv daran tun, ob das eintritt oder nicht, dass das funktioniert? Dann habe ich gesagt, nö, kann ich eigentlich nichts machen, das muss ja entschieden werden an höherer Stelle. Und dann hat sie gesagt, gut, und dann gehen Sie doch mit der Hoffnung weiter, weil der Ausblick und die Erwartung, dass es klappt, die gibt Ihnen Kraft. Und die Enttäuschung, sind wir doch mal ganz ehrlich, die Enttäuschung, wenn das dann nicht klappt, die ist doch da, auch wenn Sie sich vorher nicht gefreut haben. Aber bis das eintritt, haben Sie schon mal ganz schön viel Positives erlebt. Und habe ich gedacht, ja, da ist doch wirklich was dran. Weil ich einfach auf dieser Wegstrecke entweder Trübsal blasen kann, sagen, das funktioniert eh alles, oder sagen kann, hey, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es funktioniert und wenn es, was wir geplant haben, auch was wir machen wollen, wenn es hier nicht funktioniert, können wir das immer noch nachholen zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ich kann leichter durchs Leben gehen. Und an dem Punkt habe ich zwei Dinge gemerkt. Erstens, ich war immer ein Verfechter der Meinung, wenn meine Hoffnung zu oft enttäuscht wird, dann kostet es mich mit der Zeit einfach brutal viel Kraft, wieder neu zu hoffen, wenn es neu gilt. Und dann habe ich denken müssen, es ist nur eine Frage der Perspektive. Ich kann das so sehen. Ich kann aber auch sagen, wenn es nicht eintritt und ich hatte vorher die Hoffnung und bin in der Zeit davor gut durchgekommen, dann hat sich auch da schon die Hoffnung gelohnt. Und ich werde auch mit der Enttäuschung umgehen können. Und zweitens habe ich gemerkt, ich setze meine Hoffnung auf ein Ereignis, auf den Urlaub, auf die Schulöffnung, auf die Impfung, auf was weiß ich noch, ja? Ich setze es nicht in erster Linie auf Gott, dass er es in der Hand hat und ich ihm vertrauen kann, dass er es gut macht und gut mit mir meint. Und das ist ein Knackpunkt. Hoffnung gibt neue Kraft, wenn wir auf den Herrn in diesen Situationen hoffen. Nicht auf ein Wunschergebnis. Und das ist was ich wirklich lernen will, auch in dieser Zeit. Lernen, mit mehr Hoffnung durch das Leben zu gehen, weil es leichter wird. Und dieser Vers aus Jesaja 40, 31 ist dazu eine ganz starke Ermutigung. Aber das heißt für mich auch ganz konkret, ich will nicht so sehr hoffen auf das Ende der Pandemie. Im Frühjahr haben wir gehofft bis nach Ostern, dann bis zum Sommer. Dann war eine kurze Phase, wo es besser war. Dann haben wir gehofft, dass die Kinder wenigstens bis zu den Herbstferien in den Schulen bleiben können. Dann haben wir gehofft und hoffen jetzt wieder und hören, es wird noch 3 Monate dauern und vielleicht ist es dann immer noch nicht, ja? Und merkt ihr was? Da werden wir so entmutigt, weil sich das immer weiter nach hinten schiebt, was vielleicht auch realistisch ist. Aber wir vergessen was. Wir setzen unsere Hoffnung nicht auf den Herrn, dass er mit uns durch diese Zeit geht, dass er bei uns ist, dass er uns hilft, dass er uns nahe ist. Das verschwindet, einfach weil wir nur auf dieses Ereignis schauen, das kommen soll und das die Linderung bringt, anstatt auf den Herrn zu hoffen, der in dieser Situation drin ist und uns in dieser Situation Kraft geben möchte, dass wir gehen können und nicht müde werden. Ich bin da in der ersten Klasse. Ich weiß nicht, gerade im Moment fühle ich mich wirklich so, die ersten Schritte, aber ich will sie gehen, ich will da weiter vorankommen mit meinem Herrn. Und ich möchte euch ermutigen, euer Vertrauen wirklich auf den Herrn zu setzen und eure Hoffnung auf ihn zu setzen. Das war jetzt das Alte Testament. Wie sieht es denn im Neuen Testament aus? Im Neuen Testament wird für Hoffnung, steht da im Griechischen, das Wort Elpis. Und das ist ganz interessant, weil Elpis hatte im Griechischen ursprünglich noch keine eindeutige positive Bedeutung. Es drückte einfach neutral in etwa Erwartung aus. Erwartet wird etwas Zukünftiges. Und das kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Aber im Neuen Testament wird dieses Wort Elpis nur im Sinne der frohen Erwartung von etwas Gutem mit der Zuversicht, es zu erhalten, verwendet. Nichts vage, konkret und schön. Auch die christliche Hoffnung bezieht sich auf das noch nicht Sichtbare und in der Zukunft Liegende. Die christliche Hoffnung ist aber nicht zweifelhaft oder ungewiss, denn sie hat einen festen Grund, Jesus. Jesus Christus und für uns ganz besonders seine Auferstehung von den Toten, die den Sieg über Tod und Sünde darstellt und für uns die Möglichkeit gibt, die Versöhnung mit Gott und dem Vater zu erleben und zu ergreifen. Und eine Bibelstelle, die mich hier sehr herausgefordert hat und immer noch herausfordert und wahrscheinlich auch das ganze Jahr herausfordern wird und vielleicht darüber hinaus, möchte ich mit euch anschauen. Ich habe erst versucht, mich davor zu drücken, weil es echt für mich schwierig ist. Aber ich habe gemerkt, ich kann euch das nicht vorenthalten und mir auch nicht. Und es steht in Römer 5, Vers 1 bis 7. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. In diesem Abschnitt erfahren wir zunächst, dass wir durch Glauben gerecht gemacht wurden. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, wir erlangen Vergebung und wir sind in den Augen Gottes gerecht. Allein aus Gnade, die wir nur annehmen brauchen. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld, die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit, können wir im ersten Johannesbrief nachlesen. Und das ist geschehen, denn es heißt ja, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, das ist passiert, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden und um Vergebung bitten, dann ist das Fakt, da ist keine Verdammnis mehr für die in Jesus Christus sind, steht in Römer 8. Das heißt, wir sind gerecht in Jesus. Das ist unser Stand in Jesus, gerecht zu sein in den Augen Gottes, aus der Gnade Gottes lebend. Nicht, weil wir gut sind. Nicht, weil wir es erarbeitet haben, sondern weil er gut ist und die Fähigkeit und die Autorität hat, das in unserem Leben zu verändern. Aber es geht um mehr als das. Wir haben eine Hoffnung darüber hinaus, selbst über unsere Endlichkeit hier in diesem Leben. Wir werden einmal teilhaben an Gottes Herrlichkeit. Paulus geht hier sogar so weit, dass er sagt, wir freuen uns auch über die Nöte, denn die Nöte lehren uns durchzuhalten. Das finde ich ganz schön knackig. Das heißt, nicht aufzugeben, sondern üble Bedingungen und Umstände aushalten. Unter etwas bleiben. Dieses Wort Hypomone, wo hier im Griechischen steht, bezieht sich auf die Fertigkeit, in Schwierigkeiten und Leiden nicht aufzugeben, sondern fest auf Gott zu vertrauen. Auch wenn es nicht so aussieht, als wäre dies gerechtfertigt. Und es ist wirklich eine Herausforderung. Und es gilt auch uns heute in unseren Umständen, die wir alle nicht als so toll empfinden, sondern beengend und bedrückend. Gerade hier das Vertrauen in Gott nicht zu verlieren, an Gott dran zu bleiben und ihm zuzutrauen, dass er diese Welt in der Hand hält. Auch in den USA, in Washington DC, genauso wie hier in Nagold, bei mir zu Hause, auf ihn unsere Hoffnung zu setzen, auch wenn das Homeschooling morgen dann wieder anfängt. Auch wenn die Umstände noch da sind. Denn dieses Aushalten, das bewirkt Bewährung. Das sind so ganze alte deutsche Wörter, mit denen wir uns manchmal richtig schwer tun. Das bedeutet, wenn wir es schaffen, durchzuhalten, ist es ein Beweis dafür, dass es echt ist. Es hat sich als wahrhaftig erwiesen. Unser Glaube hat sich dann als wahrhaftig erwiesen. In Zeiten der Not ist es so wichtig, im Glauben stehen zu können. Und versteht es jetzt bitte nicht falsch. Das heißt nicht, erhaben zu sein über jeden Zweifel, sondern auch ehrlich zu sein und zu sagen, boah, das macht mir echt Mühe, da kämpfe ich. Es gibt da Situationen, da kann ich das fast nicht für wahr halten. Da fühle ich mich wirklich überfordert. Und das dann aber auch Gott zu sagen und ihn zu bitten, zu helfen. Herr, hilf meinem Unglauben. Und wisst ihr, Jesus hat mal zu Petrus gesagt, Simon, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. In Johannes 17 können wir das hohepriesterliche Gebet lesen. Da steht Jesus vor Gott dem Vater ein, dass unser Glaube nicht aufhört. Da dürfen wir doch kommen und sagen, Herr, du weißt ja, wie schwierig das manchmal ist und jetzt brauche ich deine Unterstützung. Und ich will mein Vertrauen auf dich und mein Hoffen auf dich setzen. Wir dürfen zu Gott kommen und ihn auch bitten, uns zu helfen, dass wir durchhalten. Und aus dieser Bewährung steht hier in diesem Römerbrief, erwächst Hoffnung. Hoffnung, die Erwartung etwas Gutes für künftige Zeiten. In einer uns vielleicht mehr vertrauten Übersetzung liest sich das dann so, das Ausharren aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das drückt so viel an Beziehung aus. Und wisst ihr, in diesen Versen ist mir so aufgefallen, in 1. Korinther 13 steht mal ganz zum Ende in dieses großartigen Kapitels, dass diese drei bleiben werden. Nun aber bleiben diese drei, Glaube, Hoffnung und Liebe. Liebe aber ist die größte unter ihnen. Und genau das steht in diesem Römer 5 drin. Es geht um Glaube, es geht um Hoffnung, es geht um Liebe, es geht um Ewigkeit. Das sind Dinge, die Bestand haben werden über diese Welt hinaus. Und die dürfen wir jetzt schon ergreifen und erleben. Und Paulus ist keiner, der das leichtfertig geschrieben hat. Der hat Steinigung erlebt, der hat Verfolgung erlebt, der hat Schiffbruch erlebt, der hat alles Mögliche erlebt. Und im Kolosserbrief können wir da noch zur Bestätigung dieser Verse nachlesen, wie Paulus das selber erlebt hat. Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi Willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen und was ich davon an meinen eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nicht-jüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und das ist dieser Anspruch. Unsere Hoffnung gründet sich nicht gründet sich allein auf Jesus, nicht auf irgendein Ereignis, nicht auf irgendein Handeln, sondern auf Jesus als Person. Die Hoffnung auf seine Herrlichkeit, wenn sie dereinst offenbar wird, wenn er wiederkommt mit Macht in der Ewigkeit, aber auch die Herrlichkeit, die in uns wohnt, weil er in uns wohnt, die immer wieder aufblitzt, die wir immer wieder erleben können. Und das gibt uns das ist diese Hoffnung, die wir haben in ihm. Und da möchte ich euch alle, uns alle, ich habe das so nötig, uns alle ermutigen, unsere Hoffnung auf Gott zu setzen. Ganz besonders in dieser Zeit. Mir ging es dieses Weihnachten so, dass ich ganz vielen gewünscht habe, ich wünsche euch nicht trotzdem ein frohes Weihnachtsfest, sondern gerade, weil wir in diesen Zeiten ein frohes Weihnachtsfest brauchen, ein frohes Weihnachtsfest. Gerade weil wir es brauchen. Und hier komme ich dann zum Schluss nochmal mit meinem Strohhalm. Also der Strohhalm ist eigentlich so diese allerletzte Hoffnung, wenn gar nichts anderes hilft, greift man nach irgendwas, wo man denkt, das hilft einem. Und ich lese euch jetzt zum Abschluss diese Geschichte vor und möchte nur betonen, wir haben in Gott viel mehr als diesen einen vagen Strohhalm. Wir haben wirklich den allmächtigen Gott auf unserer Seite, auf den wir unsere Hoffnung setzen dürfen. Und trotzdem hat mich diese Geschichte so berührt, dass ich sie euch gerne zum Abschluss dieses meiner Predigt, Gott ist schon nicht um, aber meiner Predigt vorlesen möchte. Und ich möchte gerne, dass ihr mit diesen Gedanken an diesen Strohhalm, mit diesem Gedanken, da ist jemand, der mir Hoffnung gibt, hier rausgeht und nachher von euren Bildschirmen weggeht und mit Zuversicht und Hoffnung auf den Herrn in die nächste Zeit geht. War noch eine Weihnachtsgeschichte, aber ich finde, sie sagt sehr viel aus. Weihnachten steht vor der Tür. Ist die Weihnachtsgeschichte vom König mit den leeren Händen. Vom König mit den leeren Händen in einer Gemeinde sollte ein Krippenspiel sein. Wie jedes Jahr am Heiligabend. Diesmal hatten junge Leute das Krippenspiel selber geschrieben. Und sie hatten wirklich an alles gedacht. Sogar an Ochs und Esel, ja, sogar an das Stroh. Bei der Generalprobe, bei der angeblich generell alles schief gehen muss, ging tatsächlich allerhand ziemlich schief. Kaum einer hatte seinen Text im Kopf. Die Kulisse war noch kolossal unfertig. Und was das Schlimmste war, die drei Könige hatte man schlichtweg vergessen. Aus unerfindlichen Gründen hatte man diese so wichtige Rollen überhaupt nicht besetzt. Da man sie aber irgendwie doch für unentbehrlich hielt, schlug jemand vor, in der Gemeinde rumzufragen, wer spontan bereit wäre, König zu sein. Es müsse ja kein Text mehr auswendig gelernt werden. Es würde genügen, wenn die drei ein Geschenk mitbrächten und das an der Krippe ablegten. Gesagt, getan. Und so war es wieder einmal ganz plötzlich Weihnachten und der Heilige Abend stand auf dem Programm. Die Kirche war voll, die Leute gespannt und die Schauspieler aufgeregt. Das Krippenspiel begann und es begann gut. Es lief wunderbar, niemand blieb hängen und wenn doch mal einer ins Stottern kam, war er es genau an der richtigen Stelle und hat zur Weihnachtsgeschichte wunderbar gepasst. Und dann die letzte Szene, Auftritt der drei Könige, die last minute zu dieser Ehre gekommen waren. Ungeprobt sozusagen traten sie auf, ganz live, wie es eben ist im Leben. Der erste König war ein Mann, Mitte 40, vielleicht aber auch schon älter. Er hatte eine Krücke dabei, brauchte sie aber offenbar nicht. Alle schauten gespannt und spitzten die Ohren, als er die Krücke vor der Krippe ablegte und sagte, ich hatte in diesem Jahr einen Autounfall. Ich lag lange im Krankenhaus. Niemand konnte mir sagen, ob ich je wieder laufen könne. Jeder kleine Fortschritt war für mich ein Geschenk. Diese Zeit hat mein Leben verändert. Ich bin aufmerksamer und dankbarer geworden. Es gibt für mich nichts Kleines und Selbstverständliches mehr. Aufstehen am Morgen, sitzen, gehen und stehen. Das alles ist wunderbar, alles ein Geschenk. Ich lege diese Krücke vor die Krippe. Als Zeichen für meinen Dank, für den, der mich wieder auf die Beine gebracht hat. Boah, es war still geworden in der Kirche, als der zweite König nach vorn trat. Der zweite König war eine Königin, Mutter von zwei Kindern. Sie sagte, ich schenke dir etwas, was man nicht kaufen und nicht sehen und nicht einpacken kann, was mir heute doch das Wertvollste ist. Ich schenke dir mein Ja, mein Einverständnis zu meinem Leben, wie es geworden ist, so wie du es bis heute geführt hast, auch wenn ich zwischendurch oftmals nicht mehr glauben konnte, dass du wirklich einen Plan für mich hast. Ich schenke dir mein Ja zu meinem Leben und allem, was dazugehört, meine Schwächen. Ja zu meinen Zweifeln auch und zu meinem Glauben. Ich schenke dir mein Ja zu dir, Heiland der Welt. Jetzt trat der dritte König vor. Ein junger Mann mit abenteuerlicher Frisur, top gekleidet, gut gestylt, so wie er sich auf jeder Party hätte sehen lassen können. Und alles hielt den Atem an, als er mit ziemlich lauter Stimme sagte, ich bin der König mit den leeren Händen. Ich habe nichts zu bieten. In mir ist nichts als Unruhe und Angst. Ich sehe nur so aus, als ob ich das Leben leben kann. Hinter der Fassade ist nichts. Kein Selbstvertrauen, kein Sinn, keine Hoffnung. Dafür aber viel Enttäuschung, viel Vergebliches, viele Verletzungen auch. Ich bin der König mit den leeren Händen. Ich zweifle an so ziemlich allem, auch an dir, Kind in der Krippe. Meine Hände sind leer. Aber mein Herz ist voll, voller Sehnsucht nach Vergebung, Versöhnung, Geborgenheit und Liebe. Ich bin hier und halte dir meine leeren Hände hin und bin gespannt, was du für mich bereit hast. Tief beeindruckt von diesem unerwarteten Königsauftritt zum guten Schluss stand jetzt eine merkwürdig bedrückende Sprachlosigkeit im Raum, bis Josef spontan zur Krippe ging, einen Strohhalm herausnahm, ihn dem jungen König in die leeren Hände gab und sagte, das Kind in der Krippe ist der Strohhalm, an den du dich klammern kannst. Weil alle spürten, dass so gesehen alle mehr oder weniger Könige mit leeren Händen waren. Trotz voller Taschen und Geschenk konnte man die Betroffenheit mit Händen greifen. Und so kam es, dass am Ende alle Leute in der Kirche nach vorn zur Krippe gingen und sich einen Strohhalm nahmen. Und da wurde auf einmal deutlich, dass es am Heiligen Abend ganz und gar keine Schande ist, mit leeren Händen dazustehen, sondern geradezu die Voraussetzung, dass man etwas entgegennehmen, etwas bekommen kann. Nimmt diesen Strohhalm. Jesus ist gekommen, uns zu retten. Jesus ist gekommen, uns zu heilen. Jesus ist gekommen, um uns Hoffnung zu geben. Ergreift den Strohhalm und nehmt ihn mit durch dieses Jahr. Amen.